Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion Was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 264 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 17. April 2026 und diese Themen haben wir heute für Sie. Der Schmalltalk entfällt, weil Scholle beruflich unterwegs ist, aber er hat zwei Interviews geführt und die haben wir dabei für Sie. Das erste ist mit Jörg Stotz, Sprecher der Geschäftsführung bei Hansa Invest. Mit ihm redet Scholle über die Altersvorsorgereform und das Altersvorsorgedepot. Und dann hat sich Scholle noch mit Ingo Trosina, Direktor Vertrieb BDAE-Gruppe, unterhalten und geht da auf Markttrends, fachliche Anforderungen und so typische Beratungsfehler in Sachen Expats ein. Und dann haben wir noch die News der Woche für Sie. Da hat Gesundheitsministerin Nina Wagen ihr Reformpaket für die GKV vorgestellt. Eine Umfrage geht darauf ein, wie Beschäftigte zum Opt-out-Modell in der BAV stehen. Menschen sind im Schnitt 8 Jahre berufsunfähig. Und es gibt unterschiedliche Ansichten darüber, was sich Kunden im Schadenfall wirklich wünschen. Und übrigens, wenn Sie unseren Podcast schön und gut finden, dann zeigen Sie uns das doch gerne und bewerten Sie uns auf Ihrer Podcast-Plattform mit 5 Sternen. Werbung. Über 140 spannende Fachvorträge, 150 namhafte Aussteller und als besonderes Highlight die 3 Starredner, Jörg Kukies, ehemaliger Finanzminister, Felix Brüch, internationaler Fußballschiedsrichter und Christoph Heusgen, Diplomat und Co-Chairman des St. Gallen Symposiums. Die MMM der Fondsfinanz am 21. April ist ganz klar your place to be. Egal ob Branchenprofi, Einsteiger, Umsteiger oder Interessierter der Finanz- und Versicherungswelt. Entdecken Sie auf der Fachmesse für Vermittler topaktuelle Produktneuheiten, holen Sie sich in über 140 Fachvorträgen Ihr Wissensupdate, sammeln Sie wertvolle IDD-Stunden und erleben Sie Trends, die die Branche von morgen prägen. Erweitern Sie Ihr Netzwerk um hochkarätige Kontakte, treffen Sie führende Köpfe der Branche und sichern Sie sich attraktive Messedeals, zum Beispiel exklusive Leasingangebote bekannter Autohersteller. Am 21. April direkt vor Ort im MOC München. Jetzt kostenfreies Ticket sichern unter www.mmm-messe.de. Wir freuen uns auf Sie in München. Ihre Fondsfinanz.
Im Gespräch.
Jörg Stotz findet die Altersvorsorgereform grandios. Ja, das soll es geben. Der Sprecher der Geschäftsführung bei Hansa Invest freut sich einfach, dass sich endlich was in Sachen privater Altersvorsorge tut. Und natürlich ist die Investmentbranche ja auch eher einer der Gewinner der Reform. Trotzdem sieht Stotz auch Kritikpunkte, vor allem in der Rolle des Staates als Anbieter eines Altersvorsorgedepots. Was er da konkret bemängelt, auch in Sachen mögliche Vertriebsaktivitäten des Staates und ob Hansa Invest schon an einem Produkt baut, erklärt er jetzt gegenüber Scholle im Gespräch.
Hallo Jörg, schön, dass wir hier beide gerade sitzen und über die große Altersvorsorgereform reden wollen. Grüß dich.
Hallo Andreas, freue mich mit dir darüber, mich auszutauschen.
Ja, fangen wir doch erstmal mit so einer Schwarz-Weiß-Frage an. Ich liebe Schwarz-Weiß-Fragen. Ist die Vorsorgereform gut oder ist sie schlecht?
Ich würde nicht gut sagen, sie ist grandios.
Sie ist grandios, das ist mehr, als ich erwartet habe.
Endlich tut sich mal was im Rahmen der privaten Altersvorsorge. Kann jetzt viel drüber reden, fang einfach mal an, ein bisschen zu plaudern. Wir haben ein Problem mit Altersarmut in der Zukunft, gesetzliche Rentenversicherung, betriebliche, die 3 Säulen und die private. Und bislang stand ja immer irgendwie nur Sicherheit, Garantie, Verrentung im Vordergrund. Jetzt kommt kapitalmarktorientierte Altersvorsorge ins Spiel. Super, total toll.
Jetzt ist ja die Investmentbranche ist wahrscheinlich auch der große Gewinner. Kann das sein?
Da würde ich nicht widersprechen.
Okay.
Auch vorsichtig.
Ja, jetzt hat aber der BVI, euer Lobbyverband sozusagen, der hat da einen Haar in der Suppe gefunden, nämlich dass der Staat ja auch ein Standarddepot auflegen will. Juckt dich das auch oder ist dir das eher wurscht?
Also erstmal muss ich das Lob an den BVI zollen. Ich glaube, hier ist einfach zu konstatieren, dass der BVI sich sehr stark dafür eingesetzt hat, dass wir überhaupt eine kapitalmarktorientierte private Altersvorsorge in diesem Umfang bekommen. Das ist vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen. Und insofern ist wirklich vieles gut. Ja, auf der Zielgeraden nach dem Beschlussfassung aus dem Finanzausschuss ist ja nochmal das Thema staatliches Standarddepot hinzugekommen. Wenn man sich das genau anguckt, dann ist es so, dass der Staat praktisch auch als Anbieter auftreten kann, mit den gleichen Voraussetzungen wie auch ein, ich sag mal, Wettbewerber, der ein Standarddepot anbieten kann. Grundsätzlich ist dazu sagen, das ist nicht so sehr zu begrüßen. Warum? Weil der Staat dann auf einmal als Wettbewerber agiert und nicht mehr als Gesetzgeber, indem er Rahmenbedingungen vorgibt. Das heißt, er konkurriert mit der Privatwirtschaft. Das ist eigentlich nicht im marktwirtschaftlichen Sinne und kann man nicht grundsätzlich nicht gutheißen, weil am Ende des Tages zahlen wir den Staat ja nicht mit unseren Steuergeldern etc. Und nun tritt er wiederum da auf. Das ist tatsächlich nicht so sehr zu begrüßen. Ich denke mal, das ist ein politischer Kompromiss, der auf der Zielgeraden entstanden ist. Ob das am Ende des Tages wirklich ein Problem für die Branche sein wird, das wird sich zeigen. Denn wie ich eben eingangs sagte, der Staat hat die gleichen Voraussetzungen zu erfüllen wie ein privater Anbieter mit dem Standard Ho, also sprich zwei UGAs, die da drin sein müssen, mit zwei unterschiedlichen Risikoklassen bis maximal fünf. Da muss man ja die Frage stellen, wo kommt der Staat, wie kommt der Staat an die UGAs?
Wie macht er das, ne?
Wie macht er das, genau. Und die Kostendeckel, den haben die Privaten ja genauso mit 1%, der hat der Staat auch. Klar, der Staat kann zu 0%, weil das ja alles irgendwie finanziert ist.
Glaubst du, dass der Dumping betreibt?
Ich glaube nicht gewollt, aber ich kann mir vorstellen, dass einige Anleger, die Frage ist ja generell auch, wie groß ist der Erfolg vom Altersvorsorgedepot, wo dann scheidet sich, da sage ich gleich noch was zu, dass der ein oder andere Anleger oder Vertragspartner, okay, wenn der Staat das anbietet, dann fühle ich mich einfach sicherer, weil es eben ein staatliches Produkt ist, als aus der Privatwirtschaft. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich glaube, der Erfolg von den Altersvorsorgedepots entscheidet sich am Vertrieb. Also wie kommt man? Es gibt sicherlich auch Selbstentscheider, gerade junge Leute, die ein Altersvorsorgedepot angeben. Und ob die dann nun wiederum, gerade junge Leute, Altersvorsorge, eine staatliche Lösung anlegen, bin ich mir gar nicht so sicher, ob das so der Fall sein werden wird.
Das heißt, das Ding ist noch nicht gegessen, wenn man so will.
Also naja,
es, mal gucken, was kommt. Ne?
Es ist eine Wettbewerbsverzerrung, das muss man schon konstatieren.
Okay.
Ich glaube, das ist nicht schön zu reden. Das ist so. Ob sie in der Praxis tatsächlich dann Wettbewerb werden wird, also zu einer wirklichen Verzerrung, dass viele Anleger ins staatliche Depot oder ins Standarddepot vom Staat entlegen werden, ist heute schwer einzustellen. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, der eine oder andere schon, je nach Sicherheitsbedürfnis und so weiter. Und auch wieder Staat, vielleicht, das ist mal eine interessante Frage. Oh. Wie tritt der Staat denn eigentlich im Vertrieb auf? Bietet der aktiv das
an? Vielleicht schaltet der Spots bei Pfefferminz hier. Man weiß es nicht.
Das wird für euch ja wiederum gut.
Das ist ja toll, ne? Ja, wir gucken mal, was da kommt. Ich frage da gleich nachher mal nach. Gute Frage. Haben wir noch gar nichts gehört aus der Richtung, ne?
Nee, ich auch nicht. Das kommt mir jetzt gerade in den Kopf, wo wir mit anderen plaudern.
Ja, ist so cool, gut.
Aber ich glaube, dass, also wenn das passieren würde, das wäre natürlich überhaupt nicht witzig. Nee. Weil dann würden ja Vertriebsaktivitäten zu Lasten der Privatwirtschaft, der Bevölkerung, die ja den Staat, wie gesagt, finanziert, entstehen. Das kann mir alles Mögliche vorstellen.
Ja.
Aber das dürfte nicht passieren.
Okay, lieber Herr Klingbeil, lassen Sie es.
Genau, ja, das ist die klare Botschaft.
Ja, genau. Ne? Okay, bei euch bei Hansa Invest, wie habt ihr das jetzt aufgenommen und wo steht ihr gerade? Bastelt ihr schon am Produkt oder nicht? Oder
ja, wir basteln ein Produkt, das möchte ich aber momentan noch wenig sagen. Ich sage aber
in Ordnung.
Mal vom Grundsatz her. Also, wir sind ja mit unserem Geschäftsmodell kein eigentlicher klassischer Asset Manager. Wir sind Asset Servicer. Wir bieten Fondsdienstleistungen an und unsere Zielgruppe sind die Vermögensverwalter in erster Linie, die Asset Manager, die stehen bei uns im Fokus. Und die wiederum müssten ja das Interesse dran haben, Produkte aufzulegen, wo praktisch Anleger in ihre Produkte sparen. Wir schaffen ja nur in Anführungsstrichen den Rahmen darum.
Okay.
Und ich vergleiche das immer mit so einem Zug. Ich meine, jetzt ist das Entschuldigung, geiles Thema, das Altersvorsorge-Thema.
Deswegen machen wir es ja jetzt auch.
Ist so ein tolles Thema.
Ja.
Und ich meine, mal durchgerechnet, 45 Millionen Zulagenberechtigte sind in Deutschland.
Ja.
Mit einem Maximalbetrag von 2340 Euro, die sie sparen können. 540 Euro werden ja vom Staat gezahlt, ohne Kinderzulage.
Ja.
Kommt noch hinzu. Wenn du das mal ausrechnest, 45 Millionen mal Höchstbetrag, 2340, da kommen massive Milliardenbeträge jedes Jahr dazu. Nun wird sicherlich nicht 100% passieren, aber wenn nur die Hälfte das macht, was ich für nicht unrealistisch halte, kommen Milliardenbeträge. Mhm. Also es ist ein riesengroßes Thema für die Branche, für die Asset-Management-Industrie. So, und ich stelle mir das mal so vor, wie so ein Zug, der ist voller Goldbarren und der fährt los. Ach. Und wir sind der Asset Servicer. Wie kriegen wir denn den Zug dazu, dass er bei uns hält und nicht an uns vorbeifährt, wenn wir nicht selber aktiv werden? Und dafür haben wir eine Lösung, die ich aber jetzt an dieser Stelle nicht verraten werde.
Die Spannung ist kaum auszuhalten. Wann gibt's denn da was?
Also ich denke mal, der Markt generell wird sich entscheiden, erst im zweiten Halbjahr 2026, beziehungsweise man muss zum 1.1.27 fertig sein mit Produkten. Das heißt, wir arbeiten an einer Lösung und wir werden so ist die Zielrichtung Mitte des Jahres auch mit einer Lösung am Markt sein. Mhm. Also am Markt sein, vorbereitet sein, damit man sie am 1.1.27 auch umsetzen kann.
Okay.
Enger Zeitplan, aber es entscheidend.
Und du hast ja vorhin schon so ein bisschen was rausgelassen zum Standarddepot. Das große Rätsel des Standarddepots. Es gibt ja ein paar Leitplanken, soweit ich das gehört habe auch. Kannst du die nochmal kurz zusammenfassen?
Wenn ich das richtig jetzt wiedergebe, dann ist es so, dass das Standarddepot maximal 1% an Kosten haben darf.
Mhm, genau.
Und ich verstehe es auch so, dass die 1% Kosten sich auf das Fondsprodukt und das Depot beziehen. Also das ist eine Kumulation. Mhm. Und in dem Standarddepot dürfen zwei OGAs, UCITS, also Sondervermögen, Investmentfonds nach europäischem Recht, die standardisiert und reguliert sind, in zwei unterschiedlichen Risikoklassen sein. Es muss ein Fonds sein mit einer Risikoklasse 1 bis 2 nach Basisinformationsblatt. Das ist ein bisschen kompliziert, das ist diese Prips-Kids-Geschichte. Und der zweite Fonds darf eine Risikoklasse zwischen 3 bis 5 haben.
Das ist dann so ein Aktienfonds, ein normaler.
Ja, Aktienmischung. Also ich sag mal, 1 bis 2 ist mehr so rentenorientierter Fonds. Mhm. Also wirklich risikoarm. 3 bis 5. 5 ist dann schon stark aktienorientiert oder stärker aktienorientiert. 3 bis 5 ist, würde ich mal sagen, Mischform. So. Mhm. Das ist alles nachvollziehbar. Das, was vorher Gesetzgeber macht, finde ich auch in Ordnung. Und das ist ja Pflicht, als Anbieter ein Standarddepot anzubieten. Mhm. Und darüber hinaus gibt's auch, es gibt keinen wirklichen Begriff, zumindest wüsste ich den nicht, habe sich da durchgesetzt. Ich nenne es mal reguläres Depot, wo eben andere Produkte, andere Fonds auch reingekauft werden dürfen, die Risikoklasse bis zu 7 haben. Mhm. Es dürfen auch AIFs sein, also alternative Investmentfonds, keine OGAFs. Es dürfen auch LTIFs sein, also Infrastrukturinvestment, langfristige Investments. Und es dürfen Staatsschuldverschreibungen von öffentlichen Institutionen Deutschland, Europa sein. Also es ist relativ breit. Und ich kann mir vorstellen, dass neben dem Standarddepot auch viele Verträge in diesem, nennen wir es mal, regulären Depot abgeschlossen werden.
Mhm. Aber insgesamt echt große Möglichkeiten, oder?
Ja, es ist wirklich sehr flexibel, sehr gut.
Ja.
Wie gesagt, das haben wir gar nicht so richtig erörtert, aber es ist ja tatsächlich ein Paradigmenwechsel, ne? Weil wir jetzt in die kapitalmarktorientierte Altersvorsorge kommen, ohne Garantien, ohne Verrentung. Das ist nicht mehr Pflicht. Das gibt es zwar auch noch als Produkt, also Modifizierung der Riester-Rente. Aber die Chance mit dem Altersvorsorgedepot ist wirklich sehr groß, muss man schon sagen. Mhm. Und ich kann auch nur jedem Anleger, der jetzt zuhört, empfehlen, schließt einen Altersvorsorgedepotvertrag ab.
Eieiei, das war jetzt der Werbeblock, ne?
Ja, ganz klar, ehrlicherweise muss ja nicht unbedingt bei uns sein.
Ja.
Aber das nicht zu tun, das ist, glaube ich, ein Fehler.
Gar nichts zu sparen, sozusagen.
Das ist ein Fehler.
Genau. Dann gucken wir mal, was an Produkten noch jetzt um die Ecke kommt. Auch von euch, auch von anderen. Dankeschön, lieber Jörg, dass du mir das alles so gut erklärt hast. Und schauen wir mal, was da kommt.
Ich freue mich drauf. Vielen Dank, Andreas.
Die News der Woche. Und es geht auch gleich weiter mit dem Thema Reformen. Denn der Zeitplan ist straff. Bis zum 29. April will Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen von der CDU einen Kabinettsbeschluss für ihr GKV-Reformpaket erreicht haben. In den vergangenen 2 Wochen habe ihr Haus die 66 Vorschläge der Finanzkommission Gesundheit durchleuchtet. Darüber haben wir im Podcast ja auch schon berichtet. Und mehr als 3/4 der Vorschläge hat die Ministerin in ihr Paket übernommen, erklärte sie im Rahmen einer Pressekonferenz jetzt am Dienstag. Das Paket stützt sich dabei auf 2 Grundprinzipien. Erstens sollen Preis- und Vergütungszuwächse in allen Leistungsbereichen künftig an die tatsächliche Einnahmenentwicklung der GKV gekoppelt werden. Es gibt keine pauschalen Kürzungen, sondern eine Deckelung von Ausgabensteigerungen. Und zweitens sollen nur noch Leistungen finanziert werden, die für Versicherte auch einen nachweisbaren Nutzen haben. Es sind viele verschiedene Vorschläge, die die Ministerin ins Spiel brachte. Hier nennen wir jetzt mal nur einige davon. Dazu gehört die schrittweise Einführung eines verpflichtenden Zweitmeinungsverfahrens im stationären Bereich, die Begrenzung der Verwaltungsausgaben der Krankenkassen und die Halbierung der Werbeausgaben dort, Vergütungsobergrenzen für außertariflich beschäftigte Führungskräfte bei Krankenkassen, medizinischen Diensten und kassenärztlichen Vereinigungen und die Anhebung der Zuzahlungsgrenzen, was erstmals seit 2004 passieren soll. Auch die beitragsfreie Familienversicherung für Ehepartner will Wagen, Zitat, modifizieren, aber nicht abschaffen. Was heißt das? Ab 2028 soll für bisher beitragsfreie Ehepartner ein einkommensabhängiger Beitrag von 3,5% des beitragspflichtigen Einkommens des GKV-Mitglieds, langer Satz, eingeführt werden. Ausgenommen bleiben Kinder, Eltern von Kindern unter 7 Jahren, pflegende Angehörige und Personen jenseits der Regelaltersgrenze. Waken beziffert das Einsparpotenzial der Maßnahmen auf etwa 20 Milliarden Euro für das kommende Jahr. Die anstehende Reform bezeichnet sie als Kraftakt. Sie sei aber dringend notwendig, um die Großbaustelle GKV-Finanzen anzugehen, diese zu stabilisieren und dann darauf die mittel- bis langfristig wirkenden Strukturreformen aufzusetzen. Das sogenannte Opt-out-Modell aus dem 2. Betriebsrentenstärkungsgesetz soll ab Juli greifen. Arbeitgeber können ihre Beschäftigten dann automatisch in die betriebliche Altersversorgung, kurz BAV, aufnehmen, es sei denn, die Mitarbeitenden widersprechen. Damit soll sich die BAV weiter verbreiten. Doch eine Studie des House of Finance and Tech Berlin und der Financial Health Initiative mit 5020 Beschäftigten schürt Zweifel, ob das auch wirklich klappt. Wie kommt das? Die Employee Financial Wellbeing Studie 2026 befasst sich insbesondere mit einem Phänomen, das die finanziellen Entscheidungen der Menschen beeinflusst, dem finanziellen Stress nämlich. Und 38% der Beschäftigten in Deutschland sind laut der Studie finanziell gestresst. In kleinen Unternehmen mit unter 50 Mitarbeitern liegt die Quote sogar bei 43%. Die Studienautoren sehen folgendes Risiko. Wer sowieso schon auf jeden Euro schauen muss und den langfristigen Vorsorgeeffekt nicht einsieht, wird wohl nicht hinnehmen, dass das Netto sinkt und damit die Vetokarte ziehen. Dagegen hilft auch nicht mehr Gehalt. 58% der Beschäftigten erhielten in den vergangenen 12 Monaten nämlich mehr Geld. Doch fast jeder Dritte davon fühlt sich trotzdem weiter finanziell gestresst. Das lasse sich nicht einfach mit mehr Geld wegverhandeln, meinen die Studienautoren. Die Ursache liege stattdessen tiefer. Fehlende Finanzkompetenz, mangelnde Vorsorgeplanung und das Gefühl, den Überblick verloren zu haben. Eine Berufsunfähigkeit trifft mich nicht und selbst wenn, kann ich das finanziell überbrücken. Mit diesem Irrglauben entschließen sich viele Menschen gegen den Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Das Problem? Ein Leistungsfall in der Berufsunfähigkeitsversicherung dauert im Schnitt 93 Monate, also fast 8 Jahre. Das hat die Zürich-Gruppe Deutschland nach einer Analyse ihrer Bestandsdaten herausgefunden. Betroffen sind dabei nicht nur diejenigen mit körperlich belastender Arbeit. Besonders häufig verzeichnet die Zürich BU-Leistungsfälle bei medizinischem Personal, kaufmännischen Berufen oder bei pädagogischen Fachkräften. Es sind Berufe mit hoher Verantwortung, ständigem Zeitdruck und einer großen emotionalen Beanspruchung, sagt Andreas Runkler, Bereichsleiter Produktentwicklung Leben bei der Zürich-Gruppe Deutschland. Haupttreiber von Berufsunfähigkeit ist nach wie vor die Psyche. Rund 30% der BU-Fälle im Markt gehen auf psychische Erkrankungen zurück. Es folgen Krebserkrankungen und Erkrankungen des Bewegungsapparates mit je etwa 20%. Ein weiteres Problem: Selbst wenn sich Menschen für eine Berufsunfähigkeitsversicherung entscheiden, liegt die vereinbarte BU-Rente meist zu niedrig. Im Jahr 2025 zahlte Zürich im Leistungsfall durchschnittlich rund 900 Euro BU-Rente pro Monat aus. Für ein auskömmliches Leben reicht dieser Betrag in vielen Fällen nicht, insbesondere dann nicht, wenn Berufsunfähigkeit über Jahre andauert, warnt Runkler. Kunden wollen einen Schaden vor allem fix bearbeitet haben und ihn digital melden können. So stellen sich das die Versicherer vor. Tatsächlich sind den Kunden aber ganz andere Sachen wichtig. Ihnen kommt es vor allem auf die Höhe der Entschädigung an. Ein persönlicher Ansprechpartner soll bitte zur Verfügung stehen. Und ja, Sie wollen den Schaden digital melden können. Das geht aus einer Befragung von 108 Versicherungsmitarbeitern und 514 Endkunden hervor, die die Versicherungsforen Leipzig durchgeführt haben. Franz Gündel, Leiter Schaden- und Betrugsmanagement bei den Versicherungsforen Leipzig, schätzt das Ergebnis wie folgt ein. Versicherer laufen Gefahr, den Fokus zu stark auf die administrative Abwicklung zu verengen. In der emotional belastenden Situation eines Schadens suchen Kundinnen und Kunden aber vor allem finanzielle Sicherheit und menschliche Empathie. Ein modernes Schadenmanagement müsse also Schnelligkeit mit individueller Betreuung synchronisieren, meint er.
Im Gespräch.
Immer mehr Menschen verlassen Deutschland, zeitweise oder dauerhaft. Doch was bedeutet das für die Beratung? In einer weiteren Folge von Lass mal reden erklärt Ingo Trusina, Direktor Vertrieb BDAE-Gruppe, Markttrends, fachliche Anforderungen und typische Beratungsfehler. Jetzt geht's los.
Hallo und herzlich willkommen hier bei uns bei Pfefferminzia zu unserem Interviewformat Lass mal reden. Und mein Gast hier ist Ingo Trusina. Er ist Vertriebsdirektor beim BDAE. Hallo Ingo, schön, dass du bei mir bist.
Ich grüße dich. Hallo, schön, dich zu sehen.
Ich freue mich auch und wir sprechen jetzt über die Expertise, wenn man sogenannte Expats beraten möchte, nämlich Kunden, die ins Ausland gehen wollen, vorübergehend dort arbeiten oder dauerhaft. Was ist dann eher so eigentlich der Fall?
Es ist total unterschiedlich. Also wir kommen aus einer Zeit, wo viele auch als Arbeitnehmer entsendet wurden, temporär für 2-3 Jahre.
Ein Jahr China.
Ja, oder sowas. Das war so die Vergangenheit. Wir haben schon einen Shift im Markt zu erkennen. Immer mehr Deutsche wandern tatsächlich aus, nehmen sich ein Sabbatical. Das gab es vor 10, 20 Jahren ganz wenig. Sagen, ich bin jetzt mal ein Jahr im Ausland. Oder, und das ist wirklich ein Trend, den wir sehen, dass immer mehr Menschen sagen, ich verlasse Deutschland aus unterschiedlichsten Gründen und möchte dauerhaft im Ausland leben. Und das ist ein Trend, den wir beobachten, den gab es so in den vergangenen Jahren eigentlich noch nicht.
Ja. Interessant. Dann lass uns doch mal abstecken. Solche Expat-Kunden, wie unterscheiden die sich denn vom klassischen Kunden hier in Deutschland, der auch hier bleibt?
Ich würde mal sagen, die Risikosituation, der Bedarf des Kunden ist schon etwas anders. Das mache ich ganz gerne im Vergleich zu dem deutschen Geschäft. Ich berate einen Kunden und als Maklerin mache ich eine sogenannte Bedarfsanalyse. Welche Risiken gibt es da? Er hat ein Auto, er hat ein Hausrat, ein Wohngebäude. All solche Thematiken, die berate ich. Und jetzt der Switch. Was verändert sich denn, wenn mein Kunde jetzt sagt, ich gehe ins Ausland? Ganz zentraler Anker ist die internationale Krankenversicherung. Heute hier in Deutschland berate ich über den Wechsel vielleicht. Macht es Sinn, von der GKV in die private PKV zu wechseln? Und hier habe ich die Dimension der internationalen Krankenversicherung. Das ist eigentlich das, was hinzukommt. Und ein Tipp auch für die Makler, Maklerinnen da draußen. Viele deutsche Verträge, zwei Beispiele, private Haftpflichtversicherung, die Rechtsschutzversicherung, beides sinnvoll. Und da neigt man häufig, auch der Kunde neigt da häufig zu sagen, habe ich doch in Deutschland, den nehme ich einfach mit ins Ausland. Da sagen wir immer, Obacht, genau hinschauen. Häufig ist es so, dass diese Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung wirklich nur eine begrenzte Laufzeit hat fürs Ausland und somit auch nur eine Absicherung für die begrenzte Zeit. Da sagen wir auch, das ändert sich im Ausland. In vielen, vielen Fällen können diese Verträge nicht fortgeführt werden.
Und weshalb man dann eine Hand anlegen sollte.
Ja, genau, das macht absolut Sinn. Ich finde schon, die Basis ist wirklich die internationale Krankenversicherung. Das macht Sinn. Was passiert, wenn ich krank werde im Ausland? Das muss irgendwie gelöst werden. Aber ich bin auch immer ein Freund davon, Haftpflicht und Rechtsschutz als Beispiel nicht zu vergessen.
Welche fachlichen Grundlagen sollten dann Makler beherrschen, wenn sie solche Experts dann beraten?
Ja, da wir uns hier schon in einem besonderen Markt bewegen, brauche ich als Makler schon die Kompetenz, wie sind solche Produkte eigentlich typischerweise aufgebaut und wer sind da auch so die typischen Player im Markt? Ich gebe ein Beispiel, hier in der deutschen privaten Krankenversicherung gibt es viele Platzhirsche. Jeder im Markt, der kennt die ganzen Unternehmen, bieten die auch diese Lösung fürs Ausland an. Und da wird man feststellen, oh, das sind in erster Linie ausländische Player, das sind Spezialanbieter. Und das ist die Empfehlung, man muss sich schon den Markt anschauen, wer tummelt sich denn da? Und ganz wichtig, es gibt einige, aber feine Unterschiede zwischen der deutschen PKV und der internationalen Krankenversicherung. Und die Unterschiede muss ich herausarbeiten und dem Kunden das transparent darlegen.
Kriegen wir die in diesem Video kurz angesprochen, diese Unterschiede?
Oder schwierig.
Nenn mir ein Highlight.
Manchmal liegt, ich sage immer, der Teufel liegt im Detail. Okay. Ein Beispiel, die Pflegeversicherung. Das ist ein wichtiges Konstrukt im deutschen Markt, dass wir irgendwann mal gesagt haben, nicht nur Krankenversicherung sollen die Menschen in Deutschland haben, sondern auch eine Pflegeversicherung. Ganz, ganz wichtig, gibt es in der internationalen Krankenversicherung so nicht. Heißt aber auch, das gehört zu der Beratung. Was ist denn vielleicht dann, was kann dem Kunden denn dadurch entstehen? Das muss ich beraten, der Kunde muss es wissen. Genauso wichtig wie die Möglichkeit in die deutsche, gesetzliche, private. Was passiert denn dann, wenn ich aus dem Ausland zurückkehre? Da funktionieren die Systeme schon unterschiedlich. Das sind jetzt noch zwei Beispiele, gibt noch ganz, ganz viele mehr. Aber der Maklerin ist wirklich gut beraten, sich über diese Unterschiede vorher sich anzuschauen und dann auch kompetent den Kunden beraten zu
lassen. Du hast mir ein tolles Stichwort gegeben, dieses Anschauen, Schulung, Weiterbildung. Mhm. Ihr als BDAE, was tut ihr da? Wo können sich Makler das Wissen holen?
Gerade weil der deutsche Markt wenig Fortbildung, wenig bis gar keine Fortbildung für diesen Nischenmarkt vorsieht, ist man schon darauf angewiesen, wo bekomme ich denn das Know-how jetzt her? Ja klar, wir als BDAE, als Anbieter, haben uns der Sache angenommen. Es gibt viele Situationen, obwohl ich mich jetzt schlau gemacht habe, ich komme in einer Beratungssituation an Grenzen. Da bieten wir an, die Hand heben, wir unterstützen gerne im Namen des Maklers in der Beratung. Wir können hinzugezogen werden und können dann gemeinsam mit dem Makler, mit der Maklerin die Beratung durchführen. Mhm.
Um das nochmal ganz kurz abzustecken, wenn Kunden in eine bestimmte Region in der Welt auswandern, gut bei Deutschland, was sind schwierige Regionen und was sind relativ einfache Regionen?
Als Anbieter schauen wir vielleicht etwas anders da drauf. Wir müssen ja auch die Versicherungsprämien kalkulieren und wir schauen häufig darauf, wie ist denn eine Grundversorgung, eine medizinische Grundversorgung vor Ort? Mhm. Und was kostet die denn? Ein Beispiel, wenn wir aufstrebender Markt Singapur anschauen, oder früher hat man immer sehr gerne Nordamerika in die USA geschaut, wahnsinnig hohe Kosten, bedeutet natürlich auch, dass der Kunde für solch einen Versicherungsschutz auch ein wahnsinnig hohe Versicherungsprämien zahlt. Also das ist schon der Unterschied. Allein, was kostet denn eine vernünftige Absicherung? Aber was auch wichtig ist, in manchen Regionen ist die medizinische Versorgung anders als das, was wir hier vielleicht aus dem deutschen Markt so kennen. Die Wege zu den Ärzten sind vielleicht weitere. Und da sollte man sich im Vorfeld überlegen, wie ist die medizinische Infrastruktur? Wir als Anbieter unterstützen dabei, wenn es darum geht, eine schwere Behandlung oder eine notwendige Behandlung muss durchgeführt werden. Wo sind denn entsprechende Krankenhäuser? Nur als Beispiel. Und das ist ganz wichtig. Der Anbieter sollte schon eine Hilfestellung bieten, damit der Kunde auch eine vernünftige Behandlung beim Ausland erhält. Mhm.
Leuchtet soweit ein. Ingo, dann habe ich noch eine kleine Abschlussfrage. Wenn du aus Deutschland auswandern müsstest, welches Land würdest du gehen?
Die Frage habe ich gewartet. In der Tat, Spaß beiseite. Ich spiele mit diesem Gedanken aus unterschiedlichsten Gründen. Ja, ich habe mich verliebt in Irland. Ich würde, wenn meine Frau einverstanden ist, sehr gerne nach Irland gehen. Das war ein ferner Zukunft.
Dann bin ich ja gespannt, ob ich dich nächstes Jahr nochmal hier wiedersehe.
Bestimmt.
Doch. Auf jeden Fall. Vielen Dank für diese Auskünfte.
Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Wir hören uns am kommenden Freitag wieder, dann ist Scholle auch wieder dabei. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.